Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich frage mich oft, wenn ich so eine Predigt vorbereite, was soll sie bringen? Also was soll passieren nach der Predigt, wenn die zu Ende ist? Ich muss sagen, wenn heute das passiert, worüber wir gesungen haben, dann wirst du hier glücklich rausgehen. Lege deine Sorgen nieder, lege deine Ängste, Sünden, Zweifel nieder. Leg alles, 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 alles in meine Hand, sagt Gott. Ich möchte heute Morgen diese Einladung uns aussprechen. Lege deine Sorgen nieder. Lege deine Sünden nieder, das, was dich so bedrückt, das, was dich so runterzieht. Lege das nieder, was zwischen dir und Gott steht, was einfach weg muss. Und ich möchte, dass wir, bevor wir über dieses Thema reden, abzulegen, etwas abzugeben, etwas in Gottes Hände geben, damit er damit irgendwas anfängt, einfach hören, wie sowas funktionieren kann. Wie soll das gehen? Wir hören ein kurzes Zeugnis.
Guten Morgen, hört man mich? Okay. Ich bin Angelina, für die, die es nicht wissen. Noch näher? Okay. Gut. Ich gehe hier schon seit 3 oder 4 Wochen zur Gemeinde, auch zum Gottesdienst. Davor bin ich auch zur Jugend gegangen. Und die Sache ist die, dass ich nicht immer bekehrt war. Vor 3, 4 Wochen habe ich mich bekehrt. Ich möchte eher sagen, wurde ich bekehrt. Ich würde euch gern sagen, wie es dazu gekommen ist und was danach alles Wunderbares passiert ist. Die Sache ist die, Melina, die hat mich schon, ich weiß nicht, als wir ganz jung waren, auch mit zur Jugend, auch zur Jungscha, als es Jungscha hieß, zum Teenkreis mitgebracht sogar, als die Gemeinde noch in der Synagoge war. Ich kann mich noch daran erinnern. Vielleicht ihr nicht, als ich da war, aber ja. Und da war ich und ich bin immer mitgekommen, also mal mehr, mal weniger über die Jahre hinweg. Aber erst dieses Jahr hat Gott etwas mit mir angefangen, hat er seinen Plan, sage ich mal, bewirkt. Im Februar ist mein Bruder sehr krank geworden. Er war im Krankenhaus, Wochen für Wochen. Und die Jugend, und ich weiß nicht, ob ihr auch für sie gebetet habt, aber Melina hat immer in die Gruppe geschrieben, dass man für ihn beten soll. Aber er war wochenlang im Krankenhaus und nichts ist passiert. Und irgendwann, ich war lange nicht mehr in der Jugend, bin ich mit zur Jugend gegangen. Und dann, als wir die Gebetserhöhung, als wir gebetet haben, ich habe nicht mal auf die anderen Gebete gehört. Es tat mir auch leid, aber ich saß da und habe nur gesagt, bitte, 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 lass Christian nach Hause kommen. Er war wochenlang im Krankenhaus. Er hatte 2 Operationen und ich konnte nicht mehr. Wir waren alleine zu Hause. Mein Vater war die ganze Zeit arbeiten und meine Mutter, sie war die ganze Zeit mit meinem Bruder im Krankenhaus. Meine Schwester und ich waren alleine und ich war auch mit meinen Sorgen alleine. Ich hatte so viele Gedanken im Kopf und meine Schwester, die war wie ein Fels, die war ganz ruhig und ich habe auch nicht verstanden, wieso. Und es war am Freitag, ich habe die ganze Zeit nur gebetet, lass Christian nach Hause kommen. Und die machen immer montags das MRT. Und was kommt raus? Direkt am Montag sagen die, er kann nach Hause. Er kann direkt nach Hause, Dienstag, morgen kommt er. Und ich wusste gar nicht, was ich denken soll. Ich habe auch nichts wirklich gedacht. Ich habe nur gefühlt, was ist passiert? Ich konnte nicht nachdenken. Und aus irgendeinem Grund bin ich deswegen, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich das Gefühl, als ob ich deswegen weiter zur Jugend gehen müsste. Und ich bin dann auch die Wochen drüber hingegangen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, dass sich mein Herz immer weiter geöffnet hat für Gott. Immer weiter und weiter. In der Jugend hat man mir gesagt, hast du eine Bibel? Wie hast du dich bekehrt? Und ich konnte dazu nichts richtig sagen. Ich habe mich, zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich wüsste, was gemeint ist, was die meinen. Aber natürlich wusste ich es nicht. Wie soll ich denn da wissen, was ich meine, was die meinen, was, wo ich eigentlich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht wusste, was die meinen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht bin ich, keine keine Ahnung, wenn man das so sagt, vielleicht bin ich bekehrt, dann ist man nicht bekehrt. Nein, jetzt weiß ich das. Aber ja, und durch diese, weiß nicht, durch diese Fragen, durch diesen Ansporn, durch diese, dieses, was machst du? Und dann habe ich mir auch eine Bibel zugelegt. Und irgendwann waren Melina und ich unterwegs und dann hatte sie die Idee, boah, weißt du was? Also wir hatten ja freie Zeit, weil wir Abitur machen und dann deswegen haben wir den ganzen Tag frei und dann haben wir eigentlich nichts zu tun. Und sie so, boah, lass uns morgen spazieren gehen und dann in der Bibel lesen. Und ich fand die Idee gut und wir haben das gemacht. Wir haben das wirklich jeden Tag, ich weiß nicht, für 1-2 Wochen gemacht. Und ab einem Punkt war das so, weil ich habe eine Bibel gekauft, Einheitsübersetzung. Und irgendwann war das so, dass Melina und ich uns wieder getroffen haben. Und sie hat gesagt, das sollst du nicht falsch aufnehmen und so. Das hätte ich auch nicht aufgenommen. Und sie hat mir eine Bibel geschenkt, eine Schlachterbibel, eine persönliche Bibel, eine wunderschöne Bibel. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe mich schon da gefreut, aus irgendeinem Grund, das kam einfach hoch. Und dann, als ich zu Hause war, sie in den Händen hatte, ich habe einfach nur Liebe verspürt. Ich weiß, wie kann man zu einem einfachen Buch einfach solche Liebe verspüren? Und ich habe auch da gespürt, ich habe mich ja Gott geöffnet und gesagt, irgendwie, das ist nicht einfach ein Zufall. Diese persönliche Bibel, das hat irgendwas bewirkt er jetzt. Irgendwas möchte er mit mir anfangen, aber es kommt noch weiter. Das war in dieser Woche so viel passiert. Es fängt mit diesem Donnerstag an, wo Melina mir diese Bibel geschenkt hat. Am Freitag war ich mit der Jugend, am Samstag hatte ich auch Gemeinschaft mit der Jugend und dann am Sonntag, ihr wisst nicht, was da passiert ist. Waldemar hat sich gerade gefragt, was Predigten eigentlich bewirken können. Sie bewirken viel. Nämlich an diesem Gottesdienst, an diesem Sonntag, es war der 6. Mai, ich kann mich so gut erinnern, ja, es war so, Vika hat eigentlich schon angefangen zu spielen und ich saß da vor allem, das war der erste Gottesdienst, wo ich dann hingekommen bin, weil davor konnte ich die ganze Zeit nicht, meine Eltern wollten nicht und ich habe mich auch nicht getraut zu sagen, ich will aber zum Gottesdienst. Und an dem Tag habe ich gesagt, ich gehe zum Gottesdienst und ich bin auch gegangen. Und da sitze ich da und Vika fängt schon direkt mit einem Lied an, was mich nicht einfach angesprochen hat, was einfach meine Situation gesagt hat, nämlich, dass man durch Gott alles schafft, dass durch seine Gnade alles bewirkt, dass man alles bewirken kann. Und das hat mich schon direkt schon so umgehauen. Ich dachte mir so, das kann doch kein Zufall sein, dass Gott, was tust du? Also ich habe schon da angefangen, mit Gott zu reden, mit ihm zu beten. Aber ich habe auch Melina am Donnerstag gefragt. So, ich habe mich gefragt, so, bin ich bekehrt, bin ich nicht? Und Melina hat mir auch gesagt, wenn du dich das fragst, dann bist du das nicht. Du weißt es. Und dann am Sonntag kam erst mal das. Und ich dachte mir, boah, Gott, was tust du? Und dann hat Stefan über die Missionsgebete geredet und das hat auch so gepasst, nämlich für die Leute, die da für den Glauben kämpfen, die im Krieg sind und da sind. Und ich habe mich gefragt, wow, also du kämpfst nur gegen deine Eltern, aber das ist für dich schon richtig hart. Und die Leute sind im Krieg und Gott ist bei ihnen. Und das hat auch so gepasst. Und mir ist aufgefallen, er war davor die Woche in Brake. Und das kann doch nicht sein, dass Vika bestimmt auch die Wochen davor oder die Woche das Lied vorbereitet hat und dass das an dem Tag kommt. Und Stefan, dass er eine Woche davor in Brake war und dass dann das an diesem Tag kommt, wo ich da gerade sitze. Und aber es kommt noch heftiger. Es hat sich wirklich im Gottesdienst immer mehr und mehr gesteigert, als Johannes gepredigt hat. Irgendwann plötzlich, also er hat gepredigt und mein Herz hat angefangen weh zu tun. Ich saß da, ich habe es nicht verstanden, mein Herz hat wehgetan. Es hat auch angefangen zu pochen, richtig stark. Und ich saß da nur, Gott, was tust du mit mir? Was passiert hier? Und ich saß da, keiner macht irgendwas. Klar, von mir konnte man auch nichts merken, weil ich da sitze und Johannes zuhöre. Und ich verstehe nicht, was mit mir passiert. Mein Herz pocht so stark, ich höre es in den Ohren, man spürt es und es ist nicht so, wie wenn du Sport machst. Es ist nicht so, wenn du aufgeregt bist. Es ist was ganz anderes. Und ich habe es nicht verstanden. Vor allem, das ist ja nicht das, es geht noch mehr. Dann steht da Waldemar, will das Abendmahl, also die Erinnerung dafür halten. Und dann, was er sagt, man könnte jedes, wirklich alles Mögliche sagen. Und er sagt, Glaube geht durch das Herz. Und ich wieder, oh, was passiert hier? Das hat mich noch mehr wirklich so getroffen, noch mehr mein Herz so, oh. Und das ist nicht einfach irgendwas Metaphorisches. Mein Herz hat wirklich einfach nicht ausgesetzt, sondern noch mehr geschlagen, noch mehr irgendwas gemacht. Es hat gerast wie keine Ahnung was. Und vor allem, ich habe das jetzt vorher nicht gesagt, aber Und auch Johannes, man hätte jedes andere Wort sagen können, aber er hat gesagt, gerade bei den Sünden, wenn man vor Gott auch in den kleinen Dingen recht ist, also an sie auch hält, hat er gerade das Gebot gesagt, wo ich meine Probleme mit habe. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er hätte alles Mögliche sagen können, aber nein, gerade das hat er gesagt. Und das hat sich immer mehr gesteigert und gesteigert in dem Gottesdienst und ich kam nicht drauf klar. Und ich am Sonntag danach, also wir haben auch noch in der Stadt gesungen, den Flashmob und ich weiß ganz genau, früher hätte ich das wirklich, was heißt nicht getan, aber ich wäre so richtig unsicher und so, ist das nicht ein bisschen peinlich vor den Leuten im Großfeld, aber ich weiß nicht, ich habe es einfach gemacht, da habe ich nicht mal nachgedacht, das war nach dem Gottesdienst, da habe ich nicht mal nachgedacht und dann am Nachmittag, als ich nach Hause kam, es war auch irgendwas war anders, irgendwie wie meine Eltern geredet haben, wie meine Geschwister geredet haben, ich saß da und irgendwas war, ich weiß nicht, wie sie geredet haben, das war für mich anders, das war für mich irgendwie auch falsch, irgendwie hat sich das für mich so falsch angehört, so nicht gut, wisst ihr, was ich meine? Und ich weiß nicht, und am Sonntagnachmittag wollte ich auch aufschreiben, was mit mir am Morgen passiert ist, doch ich konnte es nicht fassen, ich konnte mich nicht konzentrieren, ich war ganz wuselig und habe ganz andere Sachen gemacht. Dann, also darauf die Woche, kommt auch noch einiges und dann bin ich fertig, keine Sorge. Dann am Montag, ich habe auch eigentlich die ganze Zeit nichts gemacht, aber dann bin ich irgendwie in die Sonne gegangen, ich war barfuß und ihr müsst wissen, ich creme mich noch sonst nie ein, obwohl ich blass wie keine Ahnung was bin. Und da hatte ich irgendwie Sonnencreme mit und aus irgendeinem Grund, die ganze Zeit, ich habe nur kurz hingeguckt, direkt Sonnencreme drauf gemacht. Eigentlich könnte man sich denken, da ist nichts, aber ich habe mich direkt eingecremt, als ob ich irgendwie beschützt wurde. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das eine kleine Sache, vielleicht auch nicht. Für mich war das irgendwie ganz groß, weil ich verbrenne mich sehr schnell und ich creme mich sonst nicht ein. Und jetzt creme ich mich direkt ein an jeder Stelle, die ich gerade sehe. Das war irgendwie komisch. Die Sache ist aber die, dass ich aus irgendeinem Grund einfach irgendwie aufgestanden bin. Ich hatte irgendwie Lust zu spazieren. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Ich war barfuß. Ich habe mir nicht mal irgendwas vorbereitet. Und Dani wohnte in meiner Nähe und die war gerade zu Besuch. Und irgendwie, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Plötzlich laufe ich los und plötzlich schlenke ich da so biege ich ab, so auch in die Richtung von Dani. Und plötzlich merkt sie, oh, okay, ich gehe zu Dani. Und dann so, oh, hoffentlich ist sie noch da, weil eigentlich hätte sie ja schon längst in Brake sein können. Sie wäre eigentlich schon am Tag davor gefahren. Und dann komme ich da an, da ist Dani, die sitzt da und isst. Und sie hat gar nichts davon mitbekommen. Melina hat diesen Teil, sie hat mich begleitet, sie hat mir geholfen. Gott hat auch so durch sie gewirkt, aber Dani, die wusste nichts. Und als ich ihr erzählt habe, was passiert ist am Donnerstag, auch am Samstag, als sie dabei war, da war ein Neumond und der Sternenhimmel war so schön, da konnte man Gottes Schönheit, Gottes Schöpfung so schön sehen, das hättet ihr sehen sollen. Ja, jedenfalls habe ich Dani alles erzählt, was am Sonntag passiert ist, was davor passiert ist. Und Dani war auch einfach nur geplättet, und sie hat auch am Ende gesagt, boah, Angelina, ich habe das noch nie von dir erwartet, dass man sowas von dir hört, vor allem weil Dani und Melina sind so viele Jahre schon meine Freundinnen, aber die haben noch nie sowas von mir gehört. Die konnten mit mir nie über sowas reden. Melina hat mir auch danach gesagt, als ich am Dienstag von meiner Bekehrung ihr erzählt habe persönlich, dass sie auch dafür gebetet hat, dass sie nicht nur über alles mit mir reden kann, sondern wirklich über alles, sondern nämlich auch über ihren Glauben, über Gott. Und das ist einfach so unglaublich. Und dann am Montag ist mir eigentlich klar geworden, dass ich bekehrt bin, habe ich mit Dani darüber geredet und deswegen kann ich nicht richtig sagen, ob ich am Sonntag oder am Montag bekehrt war. Das war einfach diese Phase, wo einfach das passiert ist und ich am Montag das erzählen konnte und dann einfach klar war, boah, es ist passiert. Mit mir wurde etwas gemacht. Und das war einfach unglaublich. Die Sache ist auch die, ich dachte, dieses Herzklopfen, ich würde das für immer in Erinnerung behalten, das wäre nur am Sonntag geschehen und das war's. Nein, am Abend, wo ich im Bett liege, am Montag, kommt wieder das Herzklopfen, wo ich über all das nachgedacht habe und ich so, wow, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Am Mittwoch, als ich zum ersten Mal in die Bibelstunde ging und wir über die Bibel geredet haben, kam wieder das Herzklopfen und ich nur so, wieso jetzt? Und vor allem, das kam in der Bibelstunde, vorher nicht, am Dienstag, kam gar nicht, das war überhaupt nicht da. Und dann am Freitag, das war unglaublich, wir waren wieder in der Jugend und dann haben wir über den Heiligen Geist gesprochen Und das war nicht einfach so, dass einmal der Heilige Geist erwähnt wurde. Nein, der Begriff Heiliger Geist wurde inflationär erwähnt und mein Herz jedes Mal, pupuch, 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 immer mehr und mehr und mehr. Und ich konnte schon gar nicht mehr. Ich habe schon gezittert. Ich konnte schon nicht mehr. Ich habe mich schon richtig schlecht gefühlt, weil mein Herz so gerast hat. Und ich nur so, bitte hört auf, Heiliger Geist zu sagen, weil das immer mehr, weil mein Herz immer mehr fast schon am Explodieren war gefühlt. Und ich habe es in den Fingern gespürt und ich habe es irgendwie hier im ganzen Oberkörper gespürt. Und ich konnte nicht mehr. Ich gucke auch zu Melina, soll ich sagen, ja. Und dann habe ich von meiner Bekehrung erzählt, also ein Teil. Und dann habe ich ihnen erzählt, auch dass mein Herz so rast, dass der Heilige Geist hier ist, dass das nicht einfach so ist, weil gerade hat man sich gefragt, ja, wie gibt der Heilige Geist Gaben, wie gibt er sich zu erkennen? Und ich nur so, hier ist er, hört auf, hier ist er. Und es ist nicht einfach so, dass ich behaupte, das ist der Heilige Geist. Ich habe das, was heißt geprüft, aber ich wollte sicher sein, dass ich nicht irgendwas sage, was nicht stimmt. Wisst ihr? Und ich bin einmal joggen gegangen, ich bin so schnell gerannt, wie keine Ahnung was. Und ja, mein Herz hat gepocht, aber ich habe das kaum gespürt. Das war so, wie du halt Sport machst. Das war nichts im Vergleich zu dem. Ich habe auch die mündliche Prüfung in Englisch gehalten. Ja, und was ist da? Das war diese Aufregung, die man davor hat, das war nichts im Vergleich zu diesem Herzpochen. Mein Herz hat nicht mal gepocht. Mein Herz pocht jetzt nur noch und ich habe auch gemerkt, wann es nur noch pocht. Als ich zur Bibelstunde gegangen bin, als ich zur Jugend gegangen bin und als ich im Gottesdienst saß. Jedes Mal, wenn ich hier in der Gemeinde war, jedes Mal, wenn Waldemar, Johannes oder André irgendwas gesagt haben und auch was richtig so auch gesagt haben, plötzlich hat das Herz so eingesetzt und so gesagt, so ja, die sagen es richtig, ja. So wirklich, als ob die Gottes Wort verkünden und das tun die auch. Und ich habe das Gefühl, die mich hier kennen, die kennen mich jetzt hier nur so als strahlend und lächelnd und so. Und ihr solltet wissen, dass ich vorher gar nicht so eine Person war. Vorher muss man echt sagen, ich weiß, dass viele Menschen an Depressionen leiden und ich weiß, dass ich nicht so eine Depression hatte, aber ihr solltet wissen, dass ich hatte immer so Hochs und richtig tiefe Tiefs. Ich war wie in einem Loch. Ich habe aufgehört, Keyboard zu spielen. Ich habe aufgehört, Sport zu machen. Ich habe keine Hausaufgaben gemacht. Ich konnte eigentlich nichts. Ich war lethargisch. Was war ich denn? Ich war nichts. Ich habe alles aufgehört, was ich hatte. Und das kam über die Zeit, wo man hatte keinen Sinn. Man wusste nicht, was man tun sollte. Man hat sich viele Sachen angelesen, angehört, was man tun könnte, was dafür Ratgeber sind. Aber in dieser zynischen Welt, wo du auch irgendwie nur etwas mitbekommst, wo Leute jede Woche einfach nur trinken gehen, einfach nur Spaß haben und einfach nur für diesen Tag hinleben, was du nur hörst. Und du dir denkst eigentlich, du denkst das ja nicht, du bist sozusagen ein braves Mädchen, du trinkst nicht, du nimmst keinen Alkohol, du machst nichts. Aber irgendwas fehlt in deinem Leben. Du machst nichts, du bist irgendwie depressiv, aber irgendwie auch nicht. Also, und man kann das niemandem erzählen, weil man auch nach irgendeiner Liebe sucht, aber sie nicht empfängt. Wenn man gerade in der Familie nicht spürt, dass man Familie, dass man Liebe bekommt, dann fehlt einem wirklich etwas. Und ich muss euch sagen, dass ich das hier gefunden habe, in Gott, in dieser Gemeinde, wo jeder einen umarmt, weil das wundervoll ist, wo alle einen beim Namen nennen, wo alle einen fragen, wie es einem geht. Und es geht nicht einfach darum, wie die Leute sich hier benehmen. Es geht darum, dass hier der Heilige Geist ist und dass Gott bei einem ist. Und ich danke euch vielmals dafür. Danke sehr.
Ja, ich wünsche mir sehr, dass manche von uns das heute erleben auch. Deine Sorgen in die Hände dessen legen, der dich geschaffen hat und der dich so liebt. Auch wenn du vielleicht gerade in so einer Situation bist, wie du gesagt hast, wo du mit Gott vielleicht nicht wirklich was anfangen kannst. Also du bist gar nicht darauf vorbereitet. Ach, wie wünsche ich mir, dass du das irgendwann erlebst, wenn du das noch nicht hattest. So eine Erfahrung mit Gott. Mit einem unfassbaren Gott, mit einer unfassbaren tiefen Gnade. Man sitzt hier oder man steht hier, hört das an und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht möglich sein, dass das so alles stimmig ist, dass das so alles passiert. Aber sie sitzt da und ist der Beweis dafür. Ich habe schon öfters mit Menschen gesprochen und die geht's vielleicht genauso und versucht habe, ihnen Mut zu machen. Habe versucht, genau in das ans Herz zu legen und gesagt, wo die Adresse ist, wo man alles ablässt, die ganze Last lässt. So ein Halt, so ein Abladeplatz, wo man wieder Boden unter den Füßen bekommt. Und die Reaktionen sind natürlich, wie du das kennst, auch ganz, ganz verschieden. Aber oft sind die Menschen auch, vielleicht hast du das auch erlebt, sehr, sehr wütend. Einfach verbittert. Über einen Menschen, über eine Situation. Und sie haben keinen Platz gerade für diese Bitte, die du aussprichst. Etwas abzulegen, etwas abzugeben. Man ist wütend und man will es nicht. Man kommt damit nicht klar. Man ist depressiv vielleicht auch. Man treibt einfach in seiner Einsamkeit daher und das klebt an einem. Man wird das nicht los. Man will es. Aber es geht nicht. Und je länger man das mit sich trägt, desto mehr und mehr frisst sich das in einen ein. Es ist nicht ungewöhnlich für Christen, aber ich mag die Bibel. Ich mag die Bibel, ich mag sie öffnen, ich mag sie lesen. Und mir gefällt, dass die Bibel so nüchtern spricht, dass sie so einfach ist, weil sie manchmal auch so brutal einfach ist. Sie sagt das, was wirklich ist. Und manchmal tut es richtig weh beim Lesen. Und ich verstehe manche Menschen, die einfach sagen, ich habe Schwierigkeit mit der Bibel. Ich verstehe sie. Weil wir sehnen uns ja nach schöner Literatur, nach nur Trost und Liebe und einfach Harmonie, nach Beruhigung. Aber die Bibel stellt dir so einen Spiegel vor und sagt, das bist du und das sind deine Sachen. Das ist dein Leben. Und in der Bibel gibt es ein langes, langes Buch, 42 Kapitel lang. Das Buch heißt Buch Hiob. Wurde nach dem Mann geschrieben, der auch dort quasi seine Geschichte hat. Und wir lesen, dass Hiob Unersättliches erlebt hat. So viel Leid, wie wenige von uns überhaupt kennen. Er war reich und hatte eine große Familie gehabt. Und dann lässt Gott so vieles zu. Und wir erfahren auch, warum das so passiert. Zuerst muss er mitkriegen, dass ein großer Teil seines Besitzes und seine Knechte durch Naturgewalt, sage ich jetzt mal, und manche Feinde ihm entrissen werden. Und als ob das nicht genug ist und die Nachricht nicht sowieso so schwer ist, erfährt er, dass seine ganzen erwachsenen Kinder alle umkommen. Alles am gleichen Tag. Alles an einem Tag. Alles geht plötzlich kaputt, das ganze Leben. Ich denke, sowas hat keiner von uns erlebt. Ich habe nicht mal sowas gehört von jemandem, den ich einfach so kenne. Das ist nicht alltäglich, das ist eine Katastrophe, das ist Unglück, würden wir heute sagen. Und dann lesen wir in Kapitel 1, Vers 20, da stand Hiob auf, zerriss sein Kleid und hob sein Haupt und schor sein Haupt und fiel zur Erde nieder und betete an und sprach, nackt bin ich von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Unser Leben, deins und meins, ist eine Reise zwischen zwei Nacktheiten, ganz einfach. Wir kommen nackt auf diese Welt und gehen nackt wieder zurück. Wer wir auch sind, was wir auch haben, alle gleich. Wer das noch nicht begriffen hat, hat vom Leben nichts begriffen. Und Hiob trauert. Er zerreißt seine Kleidung. Das war damals so ein Ritual. Man hat das Obergewand quasi zerrissen. Und das Zerreißen war ein Zeichen der Würde. Es versinnbildlichte, dass das Glück zu Ende ist. Dass der Schmerz so tief und so groß ist, dass es das Herz zerreißt. Dass es die Brust zerreißt. Und dann sagt er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Bei all dem sündigte Hiob nicht und benahm sich nicht ungebührlich gegen Gott. Aber das ist leider noch nicht das Ende. Den Verlust seiner Kinder, seines Besitzes, kann man vielleicht irgendwie vielleicht noch ertragen. Aber dann kommt es so, dass Hiob selber auch krank wird. Aber sowas von, so schwer krank wird. Die ganzen Geschwüre verteilen sich auf den ganzen Körper. Und ich will es euch wirklich heute ersparen, darüber zu reden, was es heißt, und das müsst ihr mal ab und zu mal euch antun und das Ganze mal lesen und mal nachforschen, was es heißt und wie es der Person geht, die komplett von oben bis unten mit Geschwüren ist. Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Er sitzt am Boden, nimmt eine Tonscherbe und schärbt sich. Er schärbt seine Haut ab. Er sitzt in der Asche, heißt es. Das heißt, in der Nähe von einem Haufen oder von einem Abfall, Dünger außerhalb der Stadt war das. Man hat immer wieder Berichte von Menschen gehört, die mit ähnlichen Beschwerden waren, dass sie bei den Aussätzigen außerhalb der Stadt saßen und mit Asche Linderung sich sozusagen zugefügt haben oder sich versucht haben zu lindern damit. Und wie demütigend musste das für Hiob sein. Wir lesen in Kapitel 29, 7, dass er einer der Richter war der Stadt, die im Stadttor saßen. Und jetzt sitzt er außerhalb der Stadt bei den Aussätzigen und Bettlern. Was für ein Unglück. Und dann zerbricht auch seine Ehe. Seine Frau spricht zu ihm und sagt, hältst du noch fest an Gott? Sage ab und stirb. Ganz schön heiß, oder? Aber die Antwort ist genauso unfreundlich. Er sagt, du redest, wie die törichten Weiber reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und dann sitzt er da in seinem Elend, in seiner Trauer, in seinem Verlust. Und dann kommen seine Freunde, sie haben davon gehört. Und dann heißt es in Kapitel 2, und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm. Denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. 7 Tage, 7 Nächte. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass gute Freunde, ich kann diesen Schmerz nicht mal nachvollziehen, wie tief er sein kann, damit man als gute Freunde da sitzt und 7 Tage nichts reden hat. Da ist so ein Klumpen hier drin, weil du nichts sagen kannst. So fertig bist du vor dieser Situation. Du bist geplättet. Du bist fertig. Und dann sprechen sie lange, lange. Und es kommt raus, dass das Beste, was diese Freunde taten, waren diese 7 Tage, wo sie geschwiegen haben. Danach haben sie den Mund aufgemacht und haben geredet. Und danach streicht Gott alles durch und sagt, alles Schrott. Alles falsch. Alles, was ihr sagt, ist wirklich nur irgendwelche Sprüche, religiösen Sprüche, alles weg. Und die Bibel ist realistisch genug, dass sie 35 Kapitel darauf verschwendet. 35 Kapitel auf das, was Gott durchstreitet und sagt, alles Schrott. Aber diese 7 Tage, ich glaube, das Leid macht manchmal Menschen sehr, sehr einsam. Ich lasse einen Bericht von einem Mann, dessen Frau langsam starb. Und er schreibt irgendwann und sagt, irgendwann rufen die Leute nicht an. Irgendwann ruft keiner an. Und das erleben ja viele von uns in so einer Not. Und es ist ja nicht so, dass man herzlos ist. Man ist hilflos. Man leidet Not. Wir denken, was soll ich denn sagen? Ich kenne diese Situation ja gar nicht. Was soll ich sagen? Soll ich über das Wetter oder über die Bundesliga reden? Über diese Flachheiten? Die haben keinen Platz jetzt. Dann ruft man nicht mehr an. Und man wird plötzlich einsam. Und dann zerbrechen auch manche Beziehungen. Aber das ist oft das Einzige, was wir tun können. Uns hinsetzen und in den gleichen Dreck, in die gleiche Trauer und nichts sagen und nur weinen. Und dann lesen wir in Kapitel 3, 1, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Das ist echt heftig. Das ist wirklich heftig. Und dann geht's richtig los. Und deswegen liebe ich so die Bibel wirklich. Hier verschönert sie gar nichts. Kein Photoshop für die Wörter. Nichts. Nein, es wird genau so geredet. Genau so geredet, wie du dich manchmal fühlst, aber nicht sagen möchtest. Aber die Bibel sagt es. Gott hat keinen Bedarf an religiösen Vorträgen. Er will nicht aufgesagte Gedichte immer wieder hören. Er will dein Herz hören. Schütte es ihm aus. Gib ihm alles. Und Hiob, er verflucht den Tag und er ist voller Bitterkeit. Er ist voll fertig, kann man sagen. Und er verflucht den Tag, an dem er geboren ist. Und er meinte damit, dass es besser wäre, überhaupt nicht zu leben, als jetzt das zu ertragen. So tief und so schmerzlich war die Situation. Und dann fangen an, seine Freunde zu reden. Und sie erklären, es muss doch einen Sinn haben. Und Hiob erlebt einen Sturm an ganzen Erklärungen oder besser gesagt Fragen und Beschuldigungen. Aber er erlebt auch einen Sturm von Fragen von Gott. Und wir lesen in Kapitel 38, 2 bis 3, wo es steht, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen. Lehre mich, sagt Gott zu ihm, zu Hiob. Und dann ist da ein Sturm von Fragen von Gott, eins nach den anderen. Und Hiob sagt, ich habe keine Antwort. Ich weiß es nicht. Kommt euch das bekannt vor? Ich weiß nicht, was du über Gott so hältst. Wer ist überhaupt er bei dir? Mich haben schon öfters die Menschen gefragt, wie erlebst du das? Oder wie erklärst du das mit dem Leid da draußen? Wie kann das denn sein? Warum sollen wir an Gott denn glauben? Uns geht es doch auch so gut ohne ihn. Und Fragen ist gut, aber irgendwann müssen wir erkennen, dass Gott nicht der Deckel ist für alle Töpfe, die wir ihm so hinhalten. Das wird nicht die Fragen stellen, oder besser gesagt, das ist nicht so, dass wir die Fragen stellen. Von Anfang an der Bibel hat Gott die Fragen gestellt. Und das sollen wir irgendwann mal erkennen. Nicht du stellst die Fragen. Nein, Gott stellt die Fragen. Und du antwortest. Gott sagt, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Die Menschen, die auf der Flucht sind, die ohne Gott leben wollen, die kein Interesse an Gott überhaupt haben, weil sie ein eigenes Leben führen wollen und Gott sie stört. Gott soll sie trösten und ihre Probleme lösen. Aber sonst mache ich meine Geschäfte selber. Wenn es mir schlecht geht, dann sage ich hier. Und dann kommt er. Das ist Gott nicht. Gott stellt die Fragen. Mensch, wo bist du? Und die zweite Frage, Kain, wo ist dein Bruder Abel? den er gerade erschlagen hat. Wir wollen nicht gefragt werden. Wir wollen die Fragen stellen. Wir wollen die Fragen stellen und Gott soll Rechenschaft geben. Aber das ist Gott nicht. Da irrst du dich. Warum funktioniert das alles nicht? Warum hat er das nicht so gemacht, wie ich das möchte? Denn das sind doch wir. Wir sagen das doch oft so. Das ist doch der liebende Gott. Er soll sich doch nach mir anpassen. Aber Gott stellt die Fragen und das ist die Erfahrung, die auch Hiob macht. Und dann heißt es am Schluss, 40 Vers 2, wer da meint, alles besser zu wissen, sollte der mit dem Allmächtigen rechten? Wer Gott zurechtweist, der antworte, siehe, sagt nachher ein Hiob, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Er sagt, ich schweige lieber. Ich habe ja keine Ahnung gehabt. Und dann heißt es in Kapitel 42, 1 bis 6, ich erkenne, dass du alles vermagst. Darum habe ich unweise geredet, sagt Hiob. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Hiob bekommt keine Antwort auf seine Warum-Frage. Merkt ihr das? Und antwortet ihm darauf gar nicht. Warum? Warum das so ist? Aber er macht eine neue Begegnung mit Gott. Eine neue Begegnung mit dem heiligen Gott, mit seiner Nähe. Und Gott beauftragt sogar Hiob für seine Freunde, für diese drei da zu beten oder diese vier, die da waren. Zu beten, weil sie solche Dinge gesagt haben, damit Gott ihn vergeben kann. Für diesen frommen Unsinn. Und Hiob bekommt einen neuen Anfang. Nicht, weil er die Fragen seines Lebens beantwortet hat und jetzt zufrieden ist, sondern weil er neu, auf eine erschreckende Weise, eine neue orientierende Weise die Nähe Gottes, des lebendigen Gottes erfahren hat. Und nun sagst du vielleicht, na gut, das war Hiob, das stand in der Bibel, aber was ist mit mir? Wo erfahre ich Gott? Ich möchte dich heute einladen, mit mir gemeinsam so im Kopf quasi auf eine Müllkippe zu gehen. Auf eine Müllkippe. Sie heißt Golgatha. Sie liegt vor der Stadtmauer, vor Jerusalem. Die Archäologen haben da Ausgrabungen gemacht. Dort, wo die alten Stadtmauern waren, hat man unter den heutigen Jerusalem sozusagen Ausgrabungen gemacht und ganz, ganz viele Tonscherben entdeckt. So Küchengeschirr, was man so über die Stadtmauer geworfen hat. Und dann die Spuren eines Steinbruchs, wo die großen Quader gebrochen wurden, womit der König, der große König Herodes, diesen Tempel gebaut hat. Man kann es bis heute im Westteil der Mauer, diese Steine sehen. Und in der Nähe dieses Steinbruchs war ein minderwertiger Fels, der stehen geblieben, den man für die Bauarbeiten nicht gebrauchen konnte. Und er hatte die Gestalt eines Schädels, sagt man. Deswegen nannte man diese Müllkippe Schädelstätte. Golgatha. Und weil es sowieso die Müllkippe war, entsorgte man da auch die Schwerverbrecher. Da starben sie auf einem Kreuz. Das war eine Hinrichtungsstätte. Und dahin treiben sie Jesus und zwei Schwerverbrecher. Und man nagelt sie auf den Kreuz und lässt sie verbluten. Komm dahin, komm zum Kreuz. Weil dort wirst du Gott treffen. Da wird es sein. Ich möchte euch vorlesen, was da passiert ist, so in Kurzfassung. Matthäus 27. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen. Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester, mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel. Er steige nun herab vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihn hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das, was Jesus da am Sterben schreit, ist ein Satz aus Psalm 22. Man sagt, das ist so der Psalm der Gottverlassenen. Da steht wörtlich drin, was Jesus sagt. Und in diesem Augenblick, als Jesus das schreit, nimmt er alles auf sich, alles, was da war, die ganzen Sünden, die ganzen Fehler der Menschen, die ganze Einsamkeit, die ganzen Schreie, nimmt er auf sich. Und die drumherum stehen, hören das und sagen, ach ja, jetzt haben ihn alle verlassen und sie missverstehen das. Er schreit in der Gottverlassenheit. Und ja, jetzt könnte man sagen, ja, wieder ein Verlassener. Auch Jesus wurde in der Gottverlassenheit gelassen, gestorben, wie Millionen andere. Was hilft es mir? Was hilft es mir, wenn ich ertrinke und neben mir ein Star ertrinkt? Was nutzt mir das? Was das Ganze bedeutet, wird nur einige Tage später klar, für manche besonders. Als Gott ein Wunder schafft und diesen gekreuzigten Jesus, der auf Golgatha starb, aus dem Grab erweckt. Nicht einfach nur wieder belebt, damit er irgendwann wieder sterben kann, sondern hinein verwandelt in das, was niemals endet. Was nie wieder kaputt geht. Und von dieser Auferweckung Gottes fällt ein Lichtstrahl Gottes zurück auf das Kreuz, auf das Schreckliche, das, was damals passiert ist, 3 Tage davor. Und plötzlich kapieren die, die das nicht so ganz verstanden haben. Ich meine, die Feinde haben sowieso gedacht, ha, jetzt ist er weg, wir haben ihn los, aber die Freunde sind auch weggelaufen. Wer sich selber nicht helfen kann, wie kann er anderen helfen? Erst als sie dem auferstandenen Jesus begegnen und dieses Licht Gottes sehen, verstehen sie, was am Kreuz wirklich passiert ist. Dass in diesem Jesus Gott selber, der Schöpfer des Universums, in diese Welt hineinkommt. Hineinkommt in ein Elend, in so einen Punkt der Gottverlassenheit, in Blut und Schmerz, im Sterben, in Nacktheit auf dem Kreuz genagelt. Und in diesem Schrei Gottes selber beugt er sich in die ganz tiefe Verlassenheit, da wo du vielleicht auch bist. Dass in diesem Augenblick sich niemand den Kopf verrenken muss nach einem Gott, der irgendwo jenseits hoch oben im Himmel ist. Da können wir ihn sowieso nicht erreichen. Gott ist ganz, ganz unten. Er ist ganz unten. Gott ist tief, so tief nur wie es geht. Und egal, welche Not du erlebst, egal, wo du zurzeit steckst oder bist oder kommst oder warst, Gott war da. Gott ist ganz tief unten und er kennt dich. Das ist nicht der Gott der Philosophen, das ist nicht der Gott der Religiösen, das ist der lebendige Gott, der sich offenbart. So wie wir das in unserem Elend und in unserer Welt wirklich brauchen. Wir brauchen keine Erklärung, wir brauchen keine Philosophie, wir brauchen nichts davon. Sie helfen uns sowieso nicht. Was wir brauchen, ist die Nähe Gottes. Wir brauchen seine Nähe, der uns in seine Arme nimmt. Er kommt dem gekreuzigten Jesus und schließt und schließt dich in seine Arme. Und er sagt, ich bin da. Genau wie eine Mutter, dessen Kind schreit und sie nimmt ihn in die Arme und sagt, ich bin doch da. Ich bin da. Und diese Erfahrung brauchen wir. Im Leben und im Sterben. Diese Erfahrung brauchst du. Und das möchte Gott dir heute schenken. Ich bin doch da. Ich kenne deinen Schmerz. Ich kenne deine Situation ganz genau. Ich bin da. Ich möchte heute, dass du diesen Jesus dir vor Augen malst. Und ich bete, dass der Heilige Geist heute in deinem Herzen das schafft, was keiner geschafft hat. Genau das, was wir gehört haben. Was keiner schafft. Und dass du nichts anderes siehst als diesen Jesus, der dich so lieb hat. An diesem Gott, der seine Arme ausbreitet. Als dieser Gott das tut. Sagt er, dass er sich sehnt nach dir. Dass er deine Einsamkeit kennt, deine Nächte, die du durchweinst. Dass er das kennt, was wahrscheinlich keiner hier kennt, aber er kennt das ganz genau. Und dann gibt es noch die andere Not, ja. Viele von uns kennen sie. Dass sie Liebe schuldig geblieben sind, wo wir wussten, andere hätten uns gebraucht, wir mussten da sein. Dass wir an ihrer Seite geblieben wären, dass wir sie in den Arm genommen hätten, dass wir ihren Schmerz ausgehalten hätten mit ihnen zusammen. Aber wir haben es nicht gemacht. Wir haben was anderes zu tun gehabt. Vielleicht waren wir einfach feige. Und es brennt in unserem Gewissen, diese schuldgebliebene Liebe. Und manche Dinge sind zu spät, die kann man nicht mehr wiederholen, die kann man nicht mehr ändern. Die kann man nicht wieder gut machen. Wo sollen wir hin mit dieser schuldig gebliebenen Liebe? Wo soll sie hin? Wo sollen wir das abladen? Und es gibt nur einen Platz, diese Müllkippe, diese Golgatha, da wo Jesus war, da muss es hin. Wo Gott sagt, darum bin ich gekommen, weil ich weiß, dass du damit nicht klarkommst, weil ich weiß, dass deine Liebe nicht ausreicht, weil ich weiß, dass du in Schmerzen nicht oft helfen kannst, weil ich weiß, dass du mit deinen guten Absichten nicht hinterherkommst. Ich möchte dir dein Leben, ich möchte dir deine Schuld abnehmen, sagt Jesus. Nicht nur leg deine Sorgen nieder, haben wir gesungen, nicht nur deine Zweifel, deine Ängste, er sagt, leg deine Sünden nieder. Manche haben mir schon oft gesagt, was für eine brutale Geschichte. Mit so viel Blut und Schmerz. Hat Gott das denn nötig, dass jemand am Kreuz stirbt, damit irgendein Problem gelöst wird? Aber das ist Liebe. Ich kann das kaum gar nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht mal verstehen, warum er das tut. Ich weiß es nicht. Aber Gott sagt, das ist meine Liebe zu dir, wieso erkennst du sie nicht? Aber das, was am Kreuz passiert ist, dass Gott, das, was Gott da macht, dass er Mensch wird, in die Tiefe wirklich kommt, stirbt am Kreuz, dann Jesus auferweckt, den Tod durchbringt und wiederkommt. Dafür haben wir keine Parallele im Leben. Das gibt's gar nicht. Deswegen können wir das oft gar nicht nachvollziehen. Wir können das oft gar nicht verstehen, warum er das macht. Wir haben nichts Gemeinsames. Wir versuchen, das irgendwie zu verknüpfen mit irgendwas, aber wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Gott gibt sein Leben, weil er erfahren hat, ganz einfach, dass du umkommst. Er hat das erfahren und er kann das nicht sehen. Dass du ersäufst in Bitterkeit, in Einsamkeit, in Schmerz und in Sünde. Er kann das nicht sehen. Er kann nicht hinsehen. Er kommt und rettet dich. Wir müssen nicht denken, dass es irgendein rachsüchtiger Gott ist, der seinen Sohn hinrichtet und dann sagt, jetzt ist die Rechnung beglichen, jetzt ist alles klar, wir sind quitt und jetzt ist vergeben. Was für eine alberne, hinrichtigte und törichte Idee ist das denn? Was für eine Vorstellung. Das ist Gott selber, der da kommt. Er lässt nicht seinen Sohn opfern, er kommt selber runter. Das ist es ja. Das ist Gott selber, der da kommt. Er sagte mal, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich und der Vater, wir sind eins. Gott selber kommt. Im Gekreuzigten kommt der ewige Gott und breitet seine Arme aus und schenkt dir Vergebung, um uns in unseren tief Gott verlassenen Schmerz rauszureißen. Damit wir nicht mehr dort sein müssen. Und die Schuld abnimmt, uns versöhnt, neu verbindet mit sich selber, uns neu begegnet, uns neues Leben schenkt, damit das Herz so richtig pocht. Und manchmal wir das halten müssen und denken, ich halte das gar nicht aus. Und noch eins musst du wissen. Es ist ja nicht so, dass er nur unsere Schuld abnimmt. Das ist nicht alles. Sondern er macht genau das raus, was du gesagt hast. Er macht Kapital draus. Wir haben gar nicht besprochen, was du sagen solltest. Warum hast du das alles gesagt? Denn das, was du sagst, sage ich jetzt hier. Gott macht Kapital aus dem, was du mit ihm erlebt hast. Damit du dieses Zeugnis, das, was du sagst, weiterträgst. Damit du den Menschen weitergibst und sagst und ermutigst und tröstest. Das, was du sagst, das, was Angelika gesagt hat und die ganze Zeit mit dir besprochen hat und dir gesagt hat, das sollst du weitersagen. Und weißt du was, das ist nicht nur meine Idee. Das ist nicht so, dass ich das einfach sage oder wünsche. Schau dir, was hier steht. Und ich habe das vorgeschrieben, bevor du das gesagt hast. Gott sagt in 2. Korinther 1, Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch getröstet können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Genau das ist es. Er sagt, trage das weiter und tröste die Menschen mit deinem Zeugnis, womit ich dich sozusagen ermutige und tröste. Tröste die Menschen weiter. Denn das ist ein Erlebnis, das ist ein Wunder. Und ich lade dich ein in die Hände dieses Gottes ein, da am Kreuz, der uns umarmt und deinen Schmerz genau kennt. Ich habe auf vieles in der Bibel überhaupt keine Erklärung. Ich habe 3 Jahre Bibelschule und manche denken, hier, Hermann, du musst doch alles wissen. Und wir kommen raus und sagen, wir haben auf so viele Dinge keine Fragen. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht beantworten. Aber wir haben einen Auftrag. Und ich habe einen Auftrag, dir heute zu sagen, genau das. Dass Gott auf dich wartet. Dass Gott mit dir diese Beziehung haben möchte. Ich kann nicht viele Dinge erklären, aber ich habe einen Auftrag, dir das heute zu sagen. Und nimm das heute mit. Der lebendige Gott sucht eine lebendige Beziehung mit dir. In Freude und im Leid. Im Leben und im Sterben, er will dich halten. Er wird dich niemals verlassen, egal wo du bist. Und deswegen feiern wir genau dieses Ereignis. Es ist ja nicht so, dass wir einfach zusammenkommen und sagen, ah, wir möchten irgendwie den ersten Gottesdienst in einem Monat irgendwie füllen. Nein, das ist etwas Besonderes, was hier stattfindet. Das Abendmahl ist genau das, womit wir als Kinder Gottes, die das erlebt haben, an das zurückdenken und sagen, Jesus, danke dir dafür. Danke dir dafür, dass du mich auch heute aus dem Leid rausholst. Dass dein Blut damals mich zu deinem Kind gemacht hat und ich zu dir kommen darf. Dass du mich angenommen hast. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, möchte ich für dich heute beten. Und ich möchte dich gerne einladen, deine Last, deine Nöte abzulegen. Dass du zu ihm kommst und alles ablässt und neu aufatmen kannst. dein Herz neu spürst, dass du wieder atmen kannst und lebst. Möge Gott dir in dieser Situation ganz, ganz, ganz nahe sein. Amen.